Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
Schon seit Generationen sammeln vorwiegend Buben vor grossen Fußballturnieren Panini-Bildli. Seit 6 Jahren gibt es in Luzern zu diesen Klassikern auch eine Alternative, das Tschutti-Heftli.
Fußball wird eigentlich heute immer fast nur mit Geld verdienen und Geld machen gleichgesetzt. Dabei ist es so viel mehr und wir wollen ja ein kleines Zeichen setzen, dass es auch um Leidenschaft geht bei Fußball.
Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Tribünengespräch, heute in einer internationalen Ausgabe. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich sehr, dass ihr alle zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben ein ganz, ganz feines Thema heute. Vielleicht habt ihr es im Vorspann schon erahnen können, vielleicht etwas überraschend, der schweizerdeutsche Einschlag in diesem Intro. Wir reden heute über das Tschutti-Heftli. Was genau das sein soll, das werde ich euch jetzt dann gleich erklären, zusammen mit meinen Gästen, die heute mal die Ehre haben, sich selbst vorzustellen. Und beginnen darf gerne der Silvan Glanzmann. Silvan, was müssen wir über dich wissen? Hallo und willkommen im Rasenfunk.
Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Silvan und ich komme aus der Schweiz, wie man hört, sehr wahrscheinlich. Obwohl ich mir sehr Mühe gebe, also es ist nicht Schweizerdeutsch, was ich spreche jetzt, sondern mein bestes Hochdeutsch. Ich bin der Projektleiter von diesem Tschutti-Heftli-Projekt, komme aus dem grafischen Bereich, bin selbst Illustrator und deswegen und Fußballfan auch und deswegen passt natürlich diese ganze Tschutti-Heftli-Geschichte mit in diese
Es ist nicht Richtung ganz zufällig, dass du das entwickelt hast, ne? Wir werden gleich noch erklären, wie es dazu gekommen ist. Und außerdem bei uns noch in der Leitung im Nachbarbüro vom Silvan, Peter Brehm. Servus,
hallo.
Peter.
Hallo.
Hallo. Sag hallo. Mal ein paar Worte zu dir.
Ich bin Peter Brehm. Ich bin freischaffender Illustrator, wohne auf den Luzern. Und ich hatte die große Ehre, dieses Jahr das zweite Mal mitzumachen beim Tschutti-Heftli. Das wurde mittels eines Wettbewerbs, wurden da 32 Künstler, Illustratoren, Grafiker ausgewählt, die eine Mannschaft porträtieren durften. Und ich hatte die große Ehre und das große Vergnügen, das jetzt das zweite Mal mitzumachen. Letztes Mal bei der EM waren es die Isländer und diesmal die Spanier.
Ah, sehr schön, die Isländer kamen von dir. Toll.
Genau, das war natürlich ein super Lauf. Ja. Ja.
Absolut, ja. Absolut. Also wir werden gleich alles erklären, um was wir hier eigentlich genau sprechen. Vorher möchte ich noch einen kurzen Dank loswerden an Cutter, Shadowballer, Jonas, Öli und Thomas. Alle 5 sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei und es gibt auch keine exklusiven Inhalte. Wir finanzieren uns allein aus Spenden der Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de/unterstützen. Und unterstützenswert ist auch das Tschutti-Heftli. Ein Sammelalbum mit Bildchen zur Fußball-WM, nicht nur zur WM, gab es auch schon zu Europameisterschaften. Silvan, erklär uns doch mal, was hat's denn mit dem Tschutti-Heftli auf sich? Was soll denn eigentlich Tschutti sein?
Ja, Tschutti, also grundsätzlich mal vom Wort her, das kommt aus ursprünglich, wie ich jetzt rausgefunden habe, im Zuge der ganzen Geschichte habe ich da recherchiert, weil ich das oft gefragt wurde. Tschutten, das bedeutet im Schweizerdeutschen wird das benutzt wie Bolzen oder Kicken eigentlich, also Fußballspielen. Und es kommt aber ursprünglich aus dem Englischen, weil als der Fußball von England bekanntlich ja dann in die Schweiz kam auch irgendwann, vor über 100 Jahren, kam dieses englische Wort shoot, to shoot, schießen, wurde dann in der Schweiz als Tschutten interpretiert oder verwendet und so kam eigentlich also von daher kommt eigentlich dieses Wort Tschutten, also eigentlich gar nicht ursprünglich schweizerisch.
Habe ich auch nicht gewusst, das ist genial.
ja, ist wirklich witzig.
Das heißt, es ist ein Bolzheftli.
Ja, genau, Bolzheftli. Also ist eigentlich ein Tschutti-Heftli, so haben wir als Kinder eigentlich auch immer das Panini-Heft genannt.
Aha.
Das ist eigentlich so ein bisschen der Spitzname oder der umgangssprachliche Name vom Panini-Heft. Und wir haben den jetzt sozusagen annektiert für uns.
Gekapert, ja, da werden wir noch drüber sprechen müssen, ja, über eure Beziehung zu Panini.
Ja.
Glaube ich. Also man kann auch bei euch Bildchen sammeln von den Fußballern. Aber was unterscheidet euch denn von Panini?
Genau, der große Unterschied ist, dass wir eben nicht einfach die Fotos der Fußballer abzeigen, dass man nicht die Fotos sammelt, sondern wir haben Künstler wie eben den Peter und viele andere engagiert und die Aufgabe gestellt, könnt ihr diese Mannschaft, diese Fußballer gestalterisch umsetzen. Und diese Illustrationen kommen dann auf die Bildchen, anstatt die Fotos wie bei Panini. Und der Rest ist dann aber ziemlich ähnlich. Man kauft ein Tütchen, da sind bei uns 10 Sticker drin und man klebt die ins zugehörige Album, ins Jutti-Heftli, dann möglichst bald dieses Album eben voll zu kriegen.
Und der große Unterschied ist, finde ich, Peter, wenn man so ein Heftli durchblättert, wenn es dann endlich mal voll ist oder annähernd voll. Panini war für mich immer so ein bisschen langweilig. Vielleicht bin ich da auch nicht so der Typ für. Und beim Jutti-Heftli ist einfach jede Seite anders. Das ist das, was mir so gut gefällt.
Ja, genau. Ich habe jetzt die Hälfte schon angeklebt. Ich bin jetzt in der Hauptzeit des Klebens. Das ist viel Arbeit. Das sind heuer 520 Kleber, die man ankleben darf. Und ja, das Tolle ist, wenn man dann so eine ganze Seite voll hat und so eine ganze Mannschaft in einem sehr eigenen, ständigen Stil dann vor sich hat, ja. Und es sind alle wirklich sehr verschieden. Also es hat eben von Grafik über illustrative Sachen, aber auch Montagen und Collagen. Es ist, ja, die Vielfalt ist das Tolle, ja, auf jeden Fall.
Absolut. Jetzt haben wir die schwierige Aufgabe, in einem akustischen Medium etwas Visuelles zu beschreiben.
Aha, ja, das stimmt.
Silvan, kannst du es trotzdem mal irgendwie versuchen? Was erwartet denn dein, wenn man so ein Jutti-Heftli in der Hand hat?
Ja, eben, es ist eine kleine, ich sage jetzt mal, kleine Kunstgalerie eigentlich, durch die man da wandert, wenn man die Seiten umblättert. Man kommt in verschiedene Ausstellungsräume, wo eben jeder Künstler sich seine eigenen Überlegungen gemacht hat, und da hat's mal Sachen, sind eher so wie eine Karikatur, eher lustig. Da hat's Sachen, die sind dann doch ziemlich ernsthaft oder halt mal heroisch auch ein bisschen zum Teil, also je nachdem welche Mannschaft auch ein bisschen. Ich glaube, die Künstler haben dann immer so einen eigenen Ansatz gesucht zum Land, zum Team, ihr Bezug zum Fußball und so, und da ist dann eben viel mehr als jetzt einfach, was hat der Ronaldo jetzt für eine Frisur dieses Mal auf dem Panini-Bild, sondern da steckt schon ein bisschen mehr dahinter dann.
Stellt sich halt die Frage, wie seid ihr denn da drauf gekommen, das zu machen? Steckt ja ein irrer Aufwand dahinter.
Ja, also den Aufwand, das ist immer das Schöne bei so Projekten, dass man den im Moment der Idee nicht so sieht oder sich gar nicht so überlegt, zum Glück. Das weiß man ja alles noch nicht, was da alles kommt. Das war die Euro 08 in der Schweiz. Ich habe in Deutschland studiert, in Halle an der Saale, im schönen Halle an der Saale, hat mir sehr gut gefallen dort. Dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen, und da war ja die WM in Deutschland. Und ich habe da mitgekriegt, die haben so kulturelle Rahmenprogramme auch gehabt, von offizieller Seite unterstützt, zum Beispiel an der Burg Halle, wo ich studiert habe, gab es so ein Projekt, und da habe ich dann gedacht, ja, jetzt ist die Euro in der Schweiz und die haben auch so kulturelle Sachen geplant gehabt eigentlich, habe mich darauf auch gefreut, und dann so, umso näher das ging, umso mehr ging es da immer nur um Sponsoring und darf man jetzt noch in welcher Kneipe verkaufen vor dem Stadion und solche Dinge, und dieses Kulturprogramm wurde dann irgendwie gecancelt.
Okay.
Das offizielle. Ja, wir, also das Jutti-Heftli gab es damals schon, aber das war mehr so ein Fanzine. Also da so ein kleines, wirklich 4, 5 Nummern, kleiner als 11 Freunde zum Beispiel, aber halt so ein bisschen ähnlich von der Thematik und vom Ansatz und vom Blick auf Fußball. Und ja, wir haben dann gedacht, da müssen wir jetzt was machen. Wenn die das offizielle Kulturprogramm canceln, dann machen wir jetzt halt so was ganz Kleines für uns hier. Und ja, es lag dann ein bisschen auf der Hand als Illustrator, Grafiker, dass man jetzt halt dieses Sammelheft irgendwie mal versucht, schön zu machen oder schöner, weil die Erinnerungen an Panini, die sind schön. Als Kind war das immer toll. Ich habe dann immer mal auch wieder gekauft und so ein bisschen versucht, dieses Sammeln zu kriegen, aber ich habe dann einfach so grafisch, nee, also das war es dann nicht mehr jetzt bei Panini. Und ja, da haben wir irgendwie mal beim Bier abends diese Idee gehabt und dann gedacht, okay, jetzt fragen wir mal ein paar Kollegen, die zeichnen und malen, ob die Bock haben.
Aber kann man sowas denn einfach mal so machen?
Das ging damals irgendwie, also das hat sich dann so ergeben. Ich habe ein paar Leute gefragt und auch Studienkollegen angeschrieben, und also es ging nicht in einer Woche, und da hatten wir die 16 Zeichner, die es braucht. Damals waren 16 Teams, hatten wir in einer Woche zusammen. Also ja, und wir haben gesagt, dass ihr kriegt kein Geld dafür, wir haben keine Ahnung, wie wir das finanzieren, wir machen jetzt einfach mal. Und wir hatten so ein bisschen Geld vom Tutti-Heftli-Magazin. Mhm. Das hat gerade so für den ersten Druck gereicht. Und ja, aber wir haben noch Sponsoren gesucht, so Kneipen hier aus Luzern, haben wir gefragt, ja, zeichnen euer Logo dann auf die Seite im Heft, gebt ihr uns irgendwie 300 Franken oder sowas. Und so ging das dann, ja.
Aber wie ist denn das rechtlich? Dürft ihr denn einfach so die Sportler malen? Muss man da gucken, dass es ja, besonders
die Rechtsfrage
ist? Oder bringe ich dich jetzt komplett in Bedrängnis? Ist der Peter überhaupt noch da? Wahrscheinlich schon weggerannt.
Ja, ja, ja. Ich habe auch vieles nicht gewusst. Das ist sehr spannend für mich. Ja.
Ja, eben, Peter ist jetzt das letzte Mal so zum ersten Mal richtig eingetaucht. Aber ja, die Rechtsfrage, die begleitet uns immer wieder. Wir haben bei uns im Verein auch einen Juristen. Ich habe auch schon mit Juristen intensiv darüber gesprochen. Und es gibt halt so die sehr hochgewichtete Kunstfreiheit. Mhm. Und da wir ein Kunstprojekt sind und auch bleiben und das auch, denke ich jetzt mal, falls es soweit käme, vor Gericht belegen können. Und da wir auch kein Profit machen, also in dem Sinne nicht gewinnorientiert sind, weil wenn wir eine Bilanz ausrechnen, was alles gearbeitet wird und wie viel Geld am Schluss reinkommt, dann ja, könnten wir da auch leicht nachweisen, dass es nicht gewinnorientiert ist. Und aus dem Grund denke ich, ja, gab es bis jetzt noch keinen Kläger. Und
wo kein Kläger. Aber was könnte dann eine Lücke sein? Also die Bildrechte letztendlich, oder?
Ja, also erstens, wir verwenden natürlich auch keine Namen wie FIFA oder die ganzen Verbandslogos und so, das verwenden wir bewusst nicht. Das ist ja auch nicht spannend. Wir wollen lieber eigene Logos zeichnen lassen für die Mannschaften und den Künstlern. Ja, grundsätzlich, wenn du halt mit einer berühmten Person oder mit einer bekannten Person die benutzt auf irgendeine Art, um Geld damit zu verdienen, auf deren Kosten sozusagen. Wenn ich jetzt
also es geht dann oft zuständig um die, wie stark ist die Verfremdung von einem Bild, das du aus dem Internet hast, oder wenn das
also
eine eigene Intention drin ist und eine Verfremdung, dann ist es ja, bist du geschützt durch die Künstlerfreiheit.
Ja, eben, da weißt du sehr wahrscheinlich sogar noch besser als Illustrator, wo da die Grenzen sind. Ich glaube, sobald man sagen kann, das ist jetzt ein eigenständiges Kunstwerk, einen künstlerischen Wert, dann ist das auch geschützt eben durch diese Kunstfreiheit.
Was halt noch speziell ist, vielleicht, weil er doch noch oft so im Kontext, wenn man über das Tutti-Heftli spricht, dann fällt doch noch oft das Wort Panini, oder? Das ist vielleicht noch delikat, so das. Dieser Vergleich findet halt ziemlich oft statt, dann, dass man es mit Panini vergleicht.
Hat sich denn mal jemand von Panini bei euch gemeldet, Silvan?
Nee, direkt Panini nicht. Also, aber es gibt eine lustige Geschichte da rund um Panini, weil wir drucken ja auch in Italien. Und das ist eben nicht die Panini-Druckerei, sondern das ist eine andere Druckerei, aber der Chef dieser Druckerei, der heißt Panini. Und jetzt habe ich dann, als wir im Album 14, da haben wir so ein bisschen als ironische Hommage an die Panini-Brüder, das waren ja vier Brüder, haben wir ein Bild, also so ein Vierfach-Sammelbild von den Panini-Brüdern drin gehabt. Und als wir das drucken ließen, dann habe ich plötzlich eine Mail gekriegt von der Projektleiterin dort, ob wir ihnen nicht unbedingt ein paar Alben und Sticker schicken können, weil ihr Chef, der Herr Panini, das sei ein Sohn von einem dieser vier Panini-Brüder. Der hat die Panini, die haben das ja verkauft an Marvel, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Der ganze Panini-Verlag. Und ja, der Sohn ist jetzt eigentlich da nicht mehr bei der Panini-Gruppe, Panini-Group dabei, sondern hat sich eine eigene, also ist Chef von einer anderen Druckerei, die aber auch Sammelbilder machen. Und die drucken zum Beispiel eben auch unsere Bilder. Und ja, der hat sich auf jeden Fall sehr gefreut und hat dann gesagt, ja, bitte, mein Vater ist da auf einem Sammelbild, ich möchte gerne Sticker und Alben haben und so. Genau. Aber so jetzt von der offiziellen Panini-Seite, da haben wir noch nie was gehört bis jetzt, nee.
Ist ja wahrscheinlich auch besser. Will's jetzt auch nicht beschreien. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr nicht profitorientiert seid und es landen ja auch nicht alle Gewinne bei euch. Kannst du mal kurz beschreiben, wie seid ihr da denn organisiert und was passiert mit dem Geld, was die Leute ja dafür bezahlen, dass sie diese Bildchen sammeln können?
Genau. Also, ja, das Geld. Erstens mal so fix gehen 10 Rappen pro verkaufte Tüte gehen an Terre des Hommes Schweiz. Das ist eine Organisation, die setzt sich ein, um vor allem Jugendliche, die benachteiligt sind in Ländern, die ja so in Südamerika oder Afrika, setzen sie die sich ein, machen so Projekte, unter anderem eben auch mit Fußball, um die Kinder von der Straße zu holen, um die Jugendlichen da in ein bisschen ja geregeltere in Ausbildungen zu bringen und so. Und Fußball ist da natürlich so ein Türöffner dafür. Und ja, also das ist von dem her mal ein toller Bezug, den wir gesucht haben auch ein bisschen und den wir jetzt seit, glaube ich, 2014 auch unterstützen. Das ist mal so der gute Zweck, sage ich jetzt mal. Dann auch heute ist es noch so, dass die Künstler das kostenlos machen. Also in dem Sinne, wir sagen ja, wir können nicht garantieren, dass ihr da was dafür kriegt. Und wenn ihr was kriegt, dann wird es auch kein wirklicher üblicher Illustratorenlohn sein, sondern das geht dann mehr Richtung Spesenentschädigung. Und ein Teil des Gewinns, je nachdem wie es läuft, werden wir eben dann unter den Künstlern aufteilen. Ja, und der ganze Rest, der wird dann eigentlich in unserem Verein verwendet, um eben die nächste Ausgabe zu planen, um unsere Ateliermiete hier, wo wir die ganzen Archivbilder, das wachsende Archiv, sage ich jetzt mal, haben und so weiter, also für so laufende Kosten und fürs nächste Album wird das verwendet, genau.
Hast du mal ausgerechnet, bei Panini muss man ja unglaubliche Summen investieren inzwischen, um ein ganzes Album voll zu bekommen. Hast du mal ausgerechnet, wie viel das bei euch ist?
Ja, es ist eben relativ kompliziert. Also wenn ich jetzt nur Tüten kaufe, ohne zu tauschen, da haben wir mal so einen Mathematiker, hat uns mal eine extrem komplizierte Formel aufgeschrieben und dann wird es extrem teuer. Jetzt bei uns, also generell und auch bei Panini, wenn man so eine Box kauft, bei uns sind da 50 Tüten drin, dann hat man meistens bis auf, sage ich jetzt mal, 30 bis 40 Bilder hat man da schon mal alle. Also diese, da hat man gegen 500 hat man dann verschiedene und den Rest, dann kann man, wenn man tauscht, dann kostet das vielleicht nochmal, weiß auch nicht, also ich würde jetzt mal sagen, mit 80 Schweizer Franken, wenn man fleißig tauscht, sollte man eigentlich das Album vollkriegen.
Also deutlich, deutlich günstiger als Panini. Wir haben ja auch gehört, dass das bewusst gemacht ist. Das hast du ja in dem O-Ton, den ich ins Intro geschnitten habe, gesagt, dass das eine bewusste Entscheidung gegen den Kommerz im Fußball war.
Ja, genau, also eben, wir machen das ja alles jetzt seit 10 Jahren nicht wegen dem Geld, weil sonst, also eben verdient haben wir jetzt eigentlich daran noch nichts wirklich, sind nicht reich geworden. Und damit wollen wir halt auch zeigen, dass man auch Sachen machen kann, ohne dass es jetzt nur ums Geld geht und dass dann manchmal sogar die Qualität oder die Begeisterung dahinter eben auch spürbar ist. Und ja, vielleicht gerade eben, weil es nicht ums Geld geht, die Sache sogar noch schöner wird. Mhm.
Aha. Und Peter, war das für dich mal ein Thema, weil du musst ja viel Arbeit in deine Illustrationen reinstecken, hast einen sehr aufwendigen Illustrationsstil und kriegst dafür dann nichts.
Hast du es gesehen?
Ja, na klar, ich kenne ja auch die Isländer, die du im letzten Jahr gemacht hast.
Ja, also gerade bei Peter habe ich ein schlechtes Gewissen natürlich.
Nee, ich muss sagen, also...
Weil er jetzt neben dir sitzt, ne?
Ja, und weil er so viel arbeitet und fast nichts kriegt von uns.
Ja, aber eben, ich muss schon drauf bestehen. Es war alles in allem, jetzt rückblickend, als ich vor 2 Jahren das erste Mal mitgemacht habe, es war sehr lukrativ eigentlich, weil... Nur schon deshalb, dein Name wird gesehen. Ich hatte dann auch einige Folgeaufträge aufgrund dessen. Ich bin noch sehr am Anfang so meiner Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Silvan hat uns noch ein Wochenende nach Paris eingeladen und es gab ein Crowdfunding, das Deal sehr schnell erreicht war, wo der Gewinn aufgeteilt wurde auf die Künstler. Und da ich eigentlich primär ausschließlich analog arbeite, konnte ich auch noch gut die Hälfte der Originale verkaufen zu einem guten Preis. Also alles in allem hat mich das sehr viel weitergebracht, weil mein Name
ja da bin ich jetzt froh.
Nein, auf jeden Fall. Das ist so. Ich würde fast sagen, ohne Studi-Heftli wäre ich noch nicht halb so weit. So irgendwie, ja.
Ja, das ist natürlich toll, weil das ist mit dem Grund, also mit dem Ziel auch bei uns eine Plattform zu sein. Wenn ich das jetzt so höre, ja, das ist natürlich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Super. Das,
ja. Du bist sichtbar, genau. Ich konnte sogar in Island noch Postkarten verkaufen. Ich habe dir einen Freund geschickt, der in Reykjavik wohnt. Hab dann so ein schönes Postkartenset gemacht und die hatten da das im Kiosk ein paar Kuverts gegeben. Ja, genau.
Ja, schön zu hören. Stellt sich dann für mich ein bisschen die Frage, Silvan, wie viele Exemplare vom Tutti-Heftli verkauft er denn inzwischen? Denn das hört sich ja so an, als wäre das aus dieser Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes jetzt eine größere Nummer geworden.
Ja, also es ist schon jetzt eben die 6. Ausgabe jetzt und ist schon immer gewachsen. Also wir hatten natürlich eben das Wachstum, ich würde jetzt immer noch behaupten, es ist ein organisches Wachstum. Wir haben das auch nie bewusst forciert, wir haben auch gar nicht die Kapazität dazu und die Ressourcen, aber wir haben immer darauf geachtet, dass da eben Partner mit an Bord kommen, die wir unterstützen können. Also unser deutscher Vertriebspartner zum Beispiel, neben dem, was an Terre des Hommes Schweiz geht, spendet er jetzt von sich aus noch was an Viva Con Aqua, weil er da aus diesem Umfeld auch kommt. Und die Leute kennt dort und eben, das ist dann so eine Sache, wo wir sagen, ja, mit euch machen wir das jetzt und die geben jetzt ziemlich Gas in Deutschland mit 11 Freunde die Kooperation und es gibt es mittlerweile jetzt an vielen Kiosken eben auch zu kaufen. Das ist dann so eine Frage, ja, ist das so eine Schritt Richtung Kommerzialisierung, aber ich denke, solange das eben mit Partnern passiert, die letztendlich auch unsere Idee weitertragen, ist das ja eigentlich toll, wenn die Plattform immer größer wird für die Künstler eben auch zum Beispiel.
Und wie viele Exemplare habt ihr produziert?
Genau, also wir haben jetzt dieses Mal wirklich eine neue Rekordzahl von 750.000 Tüten, Stickertüten. Also wenn man das in Bildchen ausrechnet, wären das 7,5 Millionen Bildchen und um die, weiß nicht, 10.000, 15.000 Alben, so um das rum. Aber eben, wenn man jetzt vergleicht mit Panini, ich denke mal Panini, 10 Minuten nach Verkaufsstart haben sie uns da schon übertroffen.
Ja, aber halt mit welcher Art Produkt, das ist ja letztlich die Frage.
Genau.
Muss ja auch jeder für sich selbst bewerten. Erklär doch mal, was hat es mit den 523 Maradonas auf sich?
Das war unser Wettbewerb. Also wir machen jetzt, eben am Anfang habe ich ja gesagt, wir haben so die paar Kumpel aus dem Umfeld, Kommilitonen oder Studienfreunde oder so gefragt, willst du mal zeichnen? Das ging eigentlich immer sehr gut so, aber irgendwann haben wir auch gedacht, ja, jetzt melden sich plötzlich mehr Leute, jetzt müssen wir da anfangen auszusortieren, was für Kriterien machen wir da? Ja. Und dann haben wir überlegt, dann machen wir aber gleich jetzt einen richtigen Wettbewerb. Und wir haben dann 2014 in Brasilien passenderweise den Pelé zeichnen lassen zum ersten Mal und jetzt eben fürs aktuelle Album war die Aufgabe des Wettbewerbs, den Maradona zu zeichnen. Und ja, dann haben wir auch da einen neuen Rekord eigentlich erzielt von Eingaben. Wir wurden wirklich regelrecht überflutet von Maradonas und tollen Umsetzungen. Und ja, eben, du hast die Zahl gesagt, ich glaube 523. 23. Genau. Und dann eben auch aus aller Welt. Also das war wirklich China, USA, Russland ganz viele, Iran auch ganz viele, lustigerweise. Also logischerweise auch, weil die ja auch an der WM dabei sind.
Ja. Aber weißt du das? Du hast dann schon, dass es hat ja auch viele aus Russland Einsendungen gehabt. Du hast das schon da irgendwie gepusht auf gewissen Kanälen oder so.
Also gut, wir hatten die Ausschreibung auf Russisch übersetzen lassen von der Freundin von mir, die Russisch kann. Und wir haben, das ist eben schon toll, wir diese Plattformen für Gestaltungswettbewerbe, die es gibt heutzutage im Netz, da postest du das irgendwo und dann eben aus Indien Wettbewerbseingaben, und das hat natürlich auch damit zu tun, glaube ich jetzt mal, dass wir haben relativ, also einerseits Maradona ist sehr bekannt, das war ja auch die Idee, deswegen haben wir jetzt auch ihn diesmal gewählt, und zusätzlich ist auch unser doch eher bescheidenes Preisgeld, sage ich jetzt mal, für unsere Verhältnisse von, ich glaube, was für den ersten gab es, glaube ich, 300 Euro oder sowas pro Sieger. Das ist natürlich dann für jemand, der in Russland lebt oder in Indien, ist das natürlich dann schon vielleicht ein zusätzlicher Anreiz, eben bei diesem Wettbewerb mitzumachen.
Und dann hat jeder Künstler einen Diego Maradona in seinem Stil eingereicht. Das heißt, ihr hattet 523 Künstler, die teilgenommen haben. Wie wählt man da denn aus? Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, weil das hat ja auch viel mit Geschmack zu tun.
Das hat extrem viel mit Geschmack zu tun. Und ich meine, klar, man kann vielleicht, sage ich jetzt mal, ein Maximum, ein Fünftel kannst du vielleicht davon wirklich mal sagen, okay, das ist qualitativ, das ist vielleicht nur, reicht das nicht, das ist vielleicht nur zwei Photoshop-Filter drüber, über ein Foto oder sowas. Das hat's auch dabei. Aber selbst wenn du die alle dann mal aussortierst, dann hast du echt, ja, letztendlich 300 Bilder, sage ich jetzt mal, die könnte man alle nehmen eigentlich. Also den würde ich jetzt allen zutrauen, dass sie eine gute Mannschaft umsetzen können oder so. Und ja, wir haben eben deswegen, haben wir eben das delegiert an eine Jury.
Weil vor der Entscheidung schwierig gedrückt ist.
Genau. Oder?
Und wer sitzt dann in dieser Jury? Ein Äffchen mit einem Würfelbecher und noch eine Zimmerpflanze und dann.
Genau. Nee, ja, also es wäre vielleicht auch, weiß nicht, wie es dann rausgekommen wäre. Nee, wir haben auch bei der Jury uns so ein bisschen überlegt, wir wollen ja ein Heft machen, das dann nicht irgendwann einfach nur wie soll ich sagen, gestaltet her, daherkommt, sondern da soll auch für jeden was dabei sein. Deswegen haben wir eine 10-köpfige Jury zusammengestellt, wo wir immer so versuchen, einen Mix zwischen Leuten, die wirklich von Kunst oder Gestaltung eine Ahnung haben, weil sie aus dem Bereich kommen. Und die andere Hälfte, da nehmen wir halt so ein bisschen mehr oder weniger prominente Leute, die was mit dem Thema zu tun haben oder mit Fußball, also Fußball oder jetzt in diesem Fall Russland auch. Und da hatten wir jetzt zum Beispiel die Nadia Tolonkova. Ich kann den Namen leider, also sagen wir Nadia von Pussy Riot.
Ja.
Genau, das geht einfacher. Die hat zum Beispiel ein Bild ausgewählt und die haben dann alle auch eine Shortlist gemacht. Und aus dieser Shortlist haben wir vom Chuti-Hefti dann versucht, möglichst eben auch verschiedene auszuwählen, dass da nicht, es gibt natürlich dann ähnliche Stile, Malerei zum Beispiel, realistische, da gab es ganz viele, und da wollten wir dann nicht, dass zu viele ähnliche Stile dabei sind.
Wie viele Künstler sind denn dann jetzt im Heft gelandet? Also wie viele Peter Brems gibt es denn noch?
Es gibt insgesamt pro Team, pro Mannschaft einen oder eine, und das sind dann 32.
32 aus über 500 Einsendungen. Tja, Peter, da bist du ein mit Glück gesegneter, oder da, oder
es hat große Ehre, ja. Große Ehre, ja. Ja, super, ja. Also ich,
ja, aber
ich
auch,
also, sehr spekulativ. Ich habe mich schon beim Wettbewerbsbeitrag enorm ins Zeug gelegt, weil ich wusste, ja, erstmal musst du mal reinkommen, so, ja.
Ja, bei Peter denke ich immer, mein Gott, wenn ich seine Wettbewerbseinsendung sehe, denke ich so, oh Peter, was hast du dir hier wieder aufgehalst? Weil du musst ja dann jetzt nicht nur den einen machen, sondern dann eben eine ganze Mannschaft. Und das ist,
ja, es ist eben Peter, nicht nur Arbeit, es ist eben auch Leidenschaft, weißt du?
Ja, eben, das spürt man auch. Das spürt man auch. Und ich meine, nee, das ist auch toll. Also ich sage jetzt mal, wenn ich vorher gesagt habe, 10% oder so kann man aussortieren, dann gibt es auch so ein paar ganz, die wirklich herausstechen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier bist, Peter, aber dass du, dein Maradona hat da auf jeden Fall dazu gehört, zu denen, wo ich eigentlich schon wusste, dass der irgendwie ausgewählt wird, weil du hast da so viele kleine Sachen eingebaut, so im Stile Albrecht Dürers und so kleine Sachen zu Maradona und seinen Vergangenheiten. Also ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du selber noch ein bisschen sagen, was du da alles... War so ein Gaucho
mit Lederstiefeln? Ja, es war schwierig, das zu beschreiben. Genau, es ist ein... Bei Maradona ist es toll, wenn du den googelst, dann hast du so jede Dekade hast du so einen völlig anderen Menschen. Mhm. Also ja, hast du sehr viele Persönlichkeiten, also eine facettenreiche Persönlichkeit, nur schon visuell. Und bei mir ist es jetzt wirklich so ein, hat ein, es gibt tolle Bilder, als er dann, was war das, WM 14, als er Argentinien trainiert hat.
Genau, so.
Hat er sich dann extrem wieder rausgeputzt, hat ihn sehr gepflegt ausgeschaut und so. Und bei mir ist es jetzt aber so ein leicht verbitterter alter Herr, King in the Castle, so als Gaucho in einem Schloss mit viele Hints auf seine Vergangenheit und
das Spiegelchen auf dem Tisch vor ihm.
Genau. Das wollte ich nicht allzu prominent machen, aber wer
es will, der war da, wer sieht. Genau. Wir haben es gesehen.
Wird da ein gewisser Narzissmus unterstellt oder ist der Spiegel für andere Tätigkeiten da?
Ja, eher für andere Sachen.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob's die Möglichkeit gibt, Peter, dass ich das Bild vielleicht in dieser Folge einbette, dann könnten die Hörerinnen und Hörer
auf jeden Fall angucken. Kann ich dir schicken, ja.
Das wär super. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es dann auf rasenfunk.de/Tribünengespräch könnt es dann in der Folge hier sehen. Und dann wissen auch alle, welcher Aufwand da dahinter steckt. Ja, wie lange dauert es denn dann, so eine komplette Mannschaft zu machen? Und wer wählt eigentlich aus, welche Spieler da dann illustriert werden? Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Also ihr habt, glaube ich, so einen Spezialisten, oder, der die Mannschaft ausstellt.
Genau. Also wir haben unser größter Fußballkenner, der Grigou, der macht das zusammen mit ein paar Leuten, die er kennt, die eben auch so wirklich, ich sage jetzt mal, Fußballexperten sind oder sich sehr intensiv beschäftigen. Und die versuchen dann da, ist schwierig, ich meine, wir müssen das im November machen, die Liste nach der Quali. Mhm. Und da muss man 11 Leute auf den Platz stellen eigentlich schon. Und da gibt's natürlich, also es gab zum Beispiel den Balotelli, den wir nicht dabei hatten, als er da so groß aufgetrumpft hat. Einmal haben wir Ribéry vergessen, aber das war dann eher irgendwie ein Übertragungsfehler, glaube ich.
Ja, bei Island war es ja auch vor 2 Jahren dieser Bärtige, genau. Der war dann auch nicht dabei.
Ja, ach,
kann man nicht wissen, ja klar.
Ja, aber also wir hatten auch schon Brasilien 14, ich glaube die Startelf von Brasilien im ersten Spiel, die war 1:1 unsere Elf im Chuti-Heftli. Also da habe ich dann schon gedacht, ob das Chuti-Heftli vielleicht auch dort
gelesen wird
in der Kabine.
Also das muss man eben dazu sagen, im Chuti-Heftli gibt es ja nicht den kompletten Kader, sondern eben 11 Spielerporträts und ich glaube noch ein Porträt immer vom Künstler selbst, der sich dann selbst
genau stellt. Also Trainer haben wir auch dabei, das ist, glaube ich, Panini auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Und der Künstler natürlich, der gehört da auch bei uns auch zum Team, also der ist gleichberechtigt.
Und ein Wappen oder so ein Verbandswappen so.
Ja, so ein Landeswappen.
Das heißt, es sind dann 14 Sticker pro Mannschaft und wie lange hast du jetzt dann dafür gebraucht, Peter?
Ja, das ist lustigerweise oft, wenn ich Arbeiten von mir präsentiere, oft die erste Frage, die Leute stellen. So.
Ja, weil du so einen aufwendigen Stil hast. Also die Leute werden es ja dann sehen.
Nein, ich kann es natürlich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich habe mir etwa 1,5 Monate Zeit genommen. Also es ist dann schwierig, so was viel Zeit auch braucht, ist so die Komposition, die Bildrecherche. Ich habe dann mit Gemälden aus dem 17. Jahrhundert gearbeitet, die auswählen, die Komposition machen und dann die Ausführung hatte ich eigentlich selten länger als 1,5 Tage. So. Das ist auch ein bisschen, ich habe natürlich noch andere, wie soll ich sagen, Legitimationen, wieso ich das so aufwendig gemacht habe. Eben, ich rechne damit, dass ich ein, zwei Originale verkaufen kann.
Ja.
Ich wollte mir dieses Material ein bisschen aneignen, so ein spezielles weißer Schabkarton nennt sich das. Und dann trotzdem, klar, ich wusste, ich muss irgendwie da in einer Monatsfrist fertig werden. So, und das ging dann ganz gut, ja. Ja.
Aber hast du in diesem Monat dann noch was anderes machen können?
Nee, da habe ich wirklich für mir Zeit genommen dafür, ja. Ich bin freischaffender Illustrator, ich bin froh, wenn ich eine ausgefüllte Arbeitswoche habe, so.
Und, ja, aber du kriegst ja nichts
Beschäftigungstherapie.
Dafür.
Also. Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Und ich rechne damit, dass ich die Originale verkaufen kann und dann lohnt es sich allenthalben, ja, ey, doch. Lohnt sich schon.
Wie groß sind denn die Originale dann? Denn du wirst ja kaum in diesem, na, wie viel Zentimeter werden das sein? 4 auf 8 Zentimetern arbeiten.
4,7 auf 8,5.
Ach, guck mal. Ja, ist so schlecht.
Nee, die Originale sind 21 mal 15, ja. Genau. Ja.
Ah, okay. Und dann wird's so nochmal von euch irgendwie eingescannt silbern, oder wie macht ihr das?
Ja, wir kriegen das dann meistens von Künstlern schon eingescannt, dann können sie die auch so, das so einstellen, ja, von der
Helligkeit. Das ist eben wirklich dann heikel, doch ist dann immer ein bisschen ein Zittern, ob die dann die Reproduktion so gut kommt, aber sie haben, ich denke, wirklich ein gutes Druckverfahren. Also ich bin jetzt enorm zufrieden wieder mit den Stickern.
Mhm. Ah, super, ja, super.
Kommt sehr gut so, ja. Ja.
Ja, Wahnsinn. Und dann hat man wirklich alle Stile mit dabei. Diesmal ist mir besonders hängen geblieben eine Outline-Technik aus Pulver. Da sieht man auf den ersten Blick gar nicht, dass das richtig einfach nur, ja, Pulver ist und nicht
Panama, meinst du, glaube ich, ne? Ist das...
Genau, ich habe meine Tütchen noch nicht aufgemacht. Sie liegen zwar hier neben mir, aber ich dosiere das ehrlich gesagt immer. Ich mache immer zwei, drei Tütchen auf und dann wird einen Abend lang geklebt und dann wieder ein bisschen aufgemacht. Deswegen, nee, ich habe es aber bei euch auf der Seite gesehen, wo ihr die entsprechenden Maradona-Bilder ja zum Teil mit dabei habt.
Ja, genau.
Ah, Maradona aus Kokain.
Ah, das Pulver meinst du, ja genau, aber der Künstler hat gedacht, ja, das geht natürlich für Panama, hat er dann gekriegt, das geht jetzt nicht, die Idee mit dem Pulver, die hat jetzt vor allem bei Maradona gepasst.
Ach so.
Und er war dann, glaube ich, tatsächlich gerade irgendwo im Urlaub in der Zeit, also im Urlaub so eine Auszeit, also ich, am Strand zumindest, und dort hat er dann gedacht, jetzt mache ich die Panamas aus Sand. Und er hat dann verschiedenfarbigen Sand genommen. Und Panama ist jetzt auch so mit so Linien gestreut eigentlich, aber aus Sand.
Ja, und der Hintergrund ist ja, sind ja die Panama Papers, oder? Also das habe ich im Flair erst vorgestern gemerkt, aber es sind ja so verschiedene Papiere. Muss man schauen.
Ah, das war die auch
sehr charakteristische Papiere, so Oberflächen. Und das sind natürlich die Panama Papers.
Ah, jetzt klar, ja, klar. Ich habe noch gedacht, kommt jetzt da vielleicht eine Anspielung auf die ganze Geschichte bei Panama, aber ja, ist sehr subtil dann, weil im Vordergrund ist der Sand natürlich, genau.
Wie kommt denn das dann zustande, welcher Künstler welches Land macht?
Ja, auch das ist wieder so eine, manchmal ist es ganz klar, dass jemand jetzt, wir haben einen Künstler aus dem Iran, und der wollte dann und den Iran machen, und das hat auch Sinn gemacht, klar. Und dann gibt's natürlich die Schweizer zum Beispiel, da wollen die meisten Schweizer, möchten dann gerne die Schweiz machen, oder Deutschland ist auch sehr beliebt natürlich. Ja, die Künstler, ihr konntet, glaube ich, 5, ich weiß gar nicht mehr, so eine Top 5
reinreichen. Genau, man konnte eine Liste machen, Referenzen.
So von 1 bis 5, und dann haben wir geschaut, geht's irgendwie auf, dass mindestens jeder einer dieser 5 kriegt. Und dann vielleicht noch, wenn jemand eben aus dem Land stammt, hat der dann Vorrang vor dem anderen, oder man konnte eine Begründung schreiben, warum man jetzt welches Land möchte, und da haben wir versucht, das so ein bisschen zu berücksichtigen. Aber manchmal, ich glaube, diesmal auch am Schluss, müssen wir dann 2 oder 3 einfach zulosen sozusagen, und sagen, okay, für euch hat es jetzt nicht geklappt, dass ihr einen dieser 5 Top-Teams kriegt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr zum ersten Mal einen italienischen Künstler dabei.
Ja, und das ist leicht ironisch.
Hat leider nicht geklappt. der hat dann Portugal gekriegt, genau.
Na, immerhin einen Europameister durfte er dann machen. Ihr habt hinten drin im Heft noch die Sektion Under 13, was ist denn damit gemeint?
Ah, genau, ja. Das ist auch ein Teil vom Wettbewerb. Wir haben gedacht, wir müssen langsam ein bisschen Nachwuchsförderung betreiben und haben dann so einen Wettbewerb für unter 13-Jährige gemacht. Und dort war es nicht das Ziel, dass die eben ein Maradona zeichnen, sondern einfach ein Porträt von ihrem Lieblingsfußballer. Oder es gab sogar auch Lieblingsfußballerinnen, die da gezeichnet wurden. Leider hat es von denen jetzt keine ins Heft geschafft, aber es gibt da jetzt einfach eine Top 11 von Kinderzeichnungen. Die Kinder sind zwischen 5 und 13 Jahren. Und die haben da auch mit ihrem ganz eigenen Stil wirklich zum Teil tolle Thomas Müller finde ich toll super, zum Beispiel gemacht.
Das ist super, ich finde das sehr geschickt, diese Alterslimite. Weil man sagte so, nach 12, 13, 14 Jahren werden die Kids an, es muss dann echt aussehen oder so, die Zeichnungen oder so. Mhm, man sagt so, dann nimmt das Level von der Kinderzeichnung rapide ab, weil sie plötzlich diesen Realitätsanspruch haben.
Aha,
und halt so diese Kids, also diese Zeichnungen, die sind extrem frei und das ist super.
Ja, und das wird dann echt, zum Teil treffen die Spieler dann besser so in ihrem Kern, habe ich manchmal das Gefühl, wenn die dann wirklich so einfach drauf los mal ein Zeichen. Genau, ja, und das ist, finde ich, auch eine tolle Sache. Natürlich eben, welches Kind freut sich nicht, wenn es sein eigenes Fußballbildchen dann eigentlich...
Ja, total. Ist Wahnsinn.
Ja.
Welcher Lieblingsspieler war da bei den Kinderzeichnungen mit dabei?
Was gab es da? Es gab natürlich den Ronaldo. Es gab, das ist jetzt eine gute Frage, da müsste ich jetzt hier ein Album schnell konsultieren.
Nee, ich meinte jetzt auch gar nicht, also ich meinte, wer wurde am häufigsten eingeschickt? Das meinte ich. Also ich habe das Album ja vor mir, wir haben noch Aubameyang,
genau.
Neymar gleich zweimal, sehe ich.
Neymar zweimal, genau. Zuerst habe ich gedacht, ja, jetzt kommt irgendwie 20, 30 Mal Ronaldo, aber das war dann tatsächlich gar nicht so eben. Also ich glaube, wir haben ja wirklich nicht danach ausgewählt, welchen Spieler die zeichnen, sondern nach dem Aussehen. Wenn jetzt alle Ronaldo toll gewesen wären, hätten wir die alle ins Heft gemacht halt. Aber es war wirklich eine breite Auswahl, ähnlich breit wie das im Heft jetzt ist, dass es da eben von Müller, Vidal, Dybala, Hamsik, ja.
Tolle Auswahl. Mhm. Und im Kontrast dazu sind die ersten vier Bildchen, die Bildchen Nummer 1 bis 4, sind die FIFA-Statuten. Und daneben prangt ein Auszug aus den FIFA-Statuten betreffend die Menschenrechte. Wie kam denn das ins Album? Das hat doch bestimmt einen Hintersinn.
Ja, auf jeden Fall. Also durch die Arbeit mit ich schon erwähnt habe, 2014 haben wir uns so ein bisschen angefangen, eben immer so ein Thema auch zu geben. 2014 hieß die Sektion noch, also dieser Teil hieß The Dark Side, glaube ich.
Da haben wir stimmt.
Aufgezeigt, was halt für Probleme ins Land kommen, sage ich mal, mit so einem großen Turnier.
Und es war ein Wunder, dass ihr da mit einer Doppelseite ausgekommen seid.
Ja,
also euch schon eingeschränkt.
Und jetzt nicht unbedingt lustig, aber bei Russland ist das natürlich, ist ein schwieriges Thema, glaube ich auch. Und ja, wir haben dann einfach gesagt, wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwie ein Russland-Bashing machen, weil grundsätzlich kann man ja beim Fußball allgemein mal schauen, so Menschenrechte, wie sieht's denn da? Und jetzt diesen Auszug aus den FIFA-Statuten nimmt und sagt, dass das steht ja eben, dass keine Menschen aufgrund der Ethnie, der Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung, das steht jetzt da nicht drin, aber ist auch da drin in den Statuten, diskriminiert werden darf. Und wenn man dann den Fußball an sich anschaut, dann ist der Fußball da schon noch menschenrechtstechnisch zum Teil ganz stark hinternach diesem.
Und ja, halt nicht nur in Platz, Russland. Aber, also ich, und, nicht nur auf dem Fußballplatz, wahrscheinlich nicht primär, aber so, oder die.
Ja,
der ganze Aufbau von einer WM.
Das auch natürlich. Wir haben dann zusammen mit dem Terre des Hommes und Children Win, dieser Dachorganisation, haben wir überlegt, was wollen wir eben machen? Und dann haben wir gedacht, ja, schaut euch, die haben gesagt, schaut euch mal die Statuten an. Und dann war für uns plötzlich klar, okay, wir bringen doch einfach mal diese Statuten. Die kann dann jeder selbst durchlesen und sich Gedanken machen dazu vielleicht. Weil da steht ja auch, dass wenn diese Menschenrechte nicht geachtet wird, dass man da ausgeschlossen wird aus der Organisation und solche Dinge. Und ja, also ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber ich finde dann toll, wie die russische Designerin, die das Album gemacht hat, eben das auch grafisch umgesetzt hat. Also man kann das ja kaum lesen dann, so wie mit so Zensurbalken durchgestrichen ein bisschen. Und ja, finde ich dann eben auch eine tolle Umsetzung davon.
Ja, es ist ein optischer Störer. Also ich habe auch das Album aufgemacht und dachte mir, huch, haben sie sich da verdruckt, und dann fängt man an, den Text zu lesen, und dann dämmert einem so langsam, das wird wahrscheinlich Absicht sein, dass das nur noch schwierig zu erkennen ist oder bei genauem Hinsehen, denn das ist ja dann auch die Metaebene, die so ein bisschen mitgeliefert werden soll.
Genau, genau.
Kriegt ihr denn da auch Rückmeldung von den Künstlern, wenn ihr jetzt so Einreichungen aus aller Welt habt, wie die den Fußball sehen und das, was da bei so einer WM passiert? Da sind ja bestimmt auch viele politisch aktive Künstler mit dabei.
So direkt eigentlich, ja, nee. Also eben, ja, beim Wettbewerb, da kriegen wir halt einfach vor allem diese Bilder, aber da haben wir jetzt nicht eine Rückmeldung in dem Sinne auf diese Geschichte. Aber das wäre sehr wahrscheinlich, ja, das ist eigentlich jetzt noch eine spannende Frage, weil das auch mal spannend wäre, so ein bisschen die Künstler auch das zu fragen, eben gerade die Künstler, die international sind, wie sie den Fußball sehen oder diese Thematik ein bisschen, ja.
Gibt es denn irgendwie einen Austausch der Künstler untereinander, Peter, oder passiert das, wenn dann, zufällig?
Ja, es war jetzt am Freitag, war diese große Release-Party hier in Luzern. Und ja, dann hat man danach schon ein paar Facebook-Freunde mehr, so, man trifft die Leute. Ich habe mich jetzt leider nicht so sehr mit den, also wir hatten ja auch, Silvan hat ein paar Russen noch eingeflogen, also die eine Mannschaft gemacht haben, und ich habe jetzt leider nicht so Gelegenheit, ich hätte eigentlich gerne ein paar von diesen kennengelernt, aber sonst auf jeden Fall, also es sind ja auch viele Schweizer jetzt dabei, und dann lernt man wieder neue Szenis kennen, ja, genau. Ja,
das ist ein guter Punkt, eben am Freitag, da waren wirklich, wir haben gesagt, okay, wir laden jetzt alle ein und bezahlen auch die Reise für die Leute aus Russland und das so. Super, ja. Und da sind ein paar gekommen, und ich war da natürlich auch viel Trubel und so an dem Abend. Ich habe nicht so eben viel zu wenig gesprochen mit diesen Leuten. Also, aber das ist eigentlich ein guter Punkt, und da mache ich mir jetzt auch gleich einen, weil ich glaube, wenn die Leute dann sich hier schon treffen zu einem Release, müsste man vielleicht ja auch den Tag zusammen verbringen oder irgendwie noch zusammen was essen gehen, dass das nicht so nur an der Party, was dann so drunter und drüber geht. Ja. Ja. Weil ich glaube, so die ganze Vernetzung, das wäre schon spannend, wenn man das noch ein bisschen vertiefen könnte. Ja, ja.
Also ich fand auf jeden Fall das Interview mit der russischen Grafikerin, die das Heft gemacht hat, das fand ich sehr interessant. Ja.
Das heißt, das ganze Design kommt dann von ein und derselben Person.
Genau, das ist zum ersten Mal auch, ist auch eine Neuheit sozusagen. Vorher, sage ich jetzt mal, war das Design des Albums immer so ein bisschen stiefmütterlich. Also das wurde dann halt noch so auch noch gemacht, und ist ja auch so, dass das nicht so ein auffälliges Design sein darf, dass das die dicker konkurrenziert. Und deswegen haben wir jetzt diese Aufgabe einer russischen Grafikerin gegeben, der Natascha Agapova aus Moskau, die hat dann Designstudio. Und ja, ich finde, die hat das wirklich toll. Also wir haben ja dann das ganze Look and Feel so ein bisschen fürs ganze diesjährige CI sozusagen übernommen. Und ich finde, ja, hat schon was Russisches irgendwie auch. Also sie hat sich auch so ein bisschen orientiert, glaube ich, an diesem russischen Konstruktivismus von früher und so.
Ja, aber nicht so romantisierend russisch, oder?
Nee,
so.
Eben, also so modern.
Noch neues, gutes Design aus Moskau.
Ja.
Das habe ich mir schon manchmal gedacht. Ich hätte eigentlich ganz gerne manchmal noch mehr Informationen im Judy Heftli. Es ist ja sehr reduziert auf die Sticker, und das hat ja sicher auch seinen Sinn. Aber zum Beispiel die Techniken, wie manche Bilder zustande kommen, das ist gerade dann auf den kleineren Stickern. Manchmal sitzt man da minutenlang davor und guckt sich das an. Das ist natürlich auch was Schönes und ist auch sicher toll für den Künstler. Aber ich habe mir schon häufiger gedacht, Mensch, da würde ich jetzt gerne mal wissen, was hat der oder diejenige sich dabei gedacht? Wie ist das entstanden? Zum Teil kann man als Laie, der ich bin, dann auch gar nicht mehr so genau nachvollziehen, okay, ist das jetzt manuell gemacht worden und danach vielleicht noch am Computer bearbeitet oder vielleicht nur am Computer? Mhm. Ich glaube, relativ viel wird noch wirklich manuell gemacht und man erahnt es vielleicht gar nicht.
Mhm. Ja, das ist, mache ich mir auch gleich eine Notiz.
Ein ganz guter Ansatz, dass die Künstler nicht so gerne über ihre Tricks sprechen vielleicht.
Ja, ja, gut, aber ich meine so ein bisschen Making-of oder so ein bisschen, es gibt's ja manchmal, es gibt ja dann irgendwie manchmal Medienberichte, die eben zu den Künstlern fahren und dort sieht man dann, wie die arbeiten und die Sachen machen.
Aber dass man da Gedanken einfach so, die
das ja, ja, dass man da so vielleicht kleine so Interviews oder so ein paar Bilder aus dem Atelier, das wäre, da könnte man vielleicht auch so ein bisschen noch einen digitalen Beigeschmack im Internet anschauen könnte. Wir haben ja übrigens Peru, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, da hat so, wenn man die Bilder mit dem Handy fotografiert, dann kommt so, also die haben ja so einen QR-Code hinten in diesem Maya-artigen Hintergrund und da gibt es dann noch eine Überraschung zum Beispiel.
Guck mal an, richtig digital seid ihr da.
Ja, also der Künstler hat das wie in Eigenregie auch gemacht.
Dass der QR-Code sich endlich mal für was zu was nütze ist.
Ja. Genau, genau. Und da kann man dann wirklich zu jedem Überraschung.
Schön, schön. Die Frage, die sich jetzt fast noch ein bisschen aufdrängt, ist, wie lange sitzt denn du, Silvan, an so einem Tschutti-Heftle? Das hört sich fast nach einem Jahresjob an.
Ja, also nichts. Es gibt schon ruhige Phasen, aber ich bin jetzt auch seit 2 Jahren habe ich tatsächlich eine 20% Stelle beim Tschutti-Heftli, weil das sonst gar nicht mehr gegangen wäre. Die ganzen Vorbereitungen und Nachbereitungen und dann eben auch die Peak-Phase. Aber ja, ist natürlich, ja, ist schon im Moment, ich sage jetzt mal, seit Anfang Jahr ist es eigentlich ja fast ein Fulltime-Job. Neben meinem anderen Job, den ich noch habe. Ich bin ja 60% arbeite ich als Coach mit Stellensuchenden im grafischen Bereich, Kommunikation und solche Dinge. Und zum Glück habe ich da eben auch einen sehr unterstützenden Arbeitgeber, der mir auch ermöglicht, dass ich dann mal unbezahlt frei nehmen kann und spontan auch mal Tage ausfallen lassen kann oder kompensieren kann, dass ich dann eben für die Peak-Phase im Tschutti-Heftli da dann immer schön Zeit finde. Aber ich sitze schon auch oft, nicht nur jetzt heute, sondern auch sonst oft abends hier im Büro die letzten Wochen. Also die Woche jetzt vor dem Release habe ich eigentlich im Büro gelebt, so ein bisschen auf Kosten meiner Frau und meiner Kinder, die dann mich jetzt nicht so viel gesehen haben. Dafür haben meine beiden Mädchen natürlich ohne Ende Tschutti. Die können sie schon fast nicht mehr sehen.
Aber du musst nicht mehr die Tüten selber packen, so wie noch ganz am Anfang.
Nee, also das zum Glück nicht mehr.
Wie macht ihr das denn dann? Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es nicht so ist wie bei Panini, dass es bestimmte Sticker nur ganz selten gibt, sondern dass da einfach nach dem Zufallsprinzip die Tütchen gepackt werden.
Genau, die werden tatsächlich nach dem Zufallsprinzip gepackt. Man könnte das machen, dass es da seltenere gibt, aber die in unserer Druckerei, die haben uns jetzt mal gesagt, wenn die das machen, dann müsste man das auf die Tüte draufschreiben.
Aha. Und bei Panini wird das gemacht, effektiv? Die werden sehr rar gemacht.
Ich weiß nicht, die sagen schon auch immer, es gibt gleich viele von allen, aber ich weiß nicht, ob die dann regional vielleicht zum Teil die ein bisschen so verteilen, dass es in Deutschland halt mehr von dem und dem Spieler gibt und in der Schweiz mehr von dem. Insgesamt gibt es dann, oder weniger, genau.
Ja, ich will jetzt da auch keine Verschwörungstheorien befeuern. Ich selber sammle ja nicht mal Panini, das ist ja, deswegen rede ich da ja, das ist ja wie der Blinde, der übers Sehen spricht, deswegen
da. Genau, also ich habe da auch keine Ahnung, wie das genau ist. Ich habe Panini jetzt auch schon lange nicht mehr. Ich habe gar keine Zeit mehr dafür. So.
Nein, ich habe keine Ahnung.
Ja, man hat auch langsam ein Gefühl dafür bekommen, wo eure Zeit so hingeht.
Und ja.
ja, so ganz leichte Andeutung.
Ein bisschen, ja, genau.
Seid ihr denn im Privaten auch Fußballfans? Peter, fang mal an.
Ja, schon. Nicht mehr so verbissen wie vielleicht noch als Teenager, aber doch schon interessiert. Doch, FC Zürich, Südkurve, doch. Ja, ja.
Ah, ich gar nicht. Das hast du verheimlicht, Peter, von mir.
Ja, ich bin ja nicht der Luzern-Fan.
Guck mal an.
Ja, ja, ja. Wir dann ich habe immer gedacht, okay. Der Peter, wie die meisten Illustratoren, die haben gar nichts mit Fußball.
Zu cool für Fußball. Nee, sicher nicht. Ja, nee, ich finde es also grundsätzlich sowieso Sport ein super Generator für Emotionen. Und was ich jetzt fast in letzter Zeit noch fast lieber schaue, ist Velo-Radrennen. So Paris-Roubaix war am Wochenende. Mhm. Sport ist einfach ein geiler Generator für Emotionen. So, und das deshalb finde ich es toll. Ja.
Und fiebert ihr dann auch mit der Schweizer Mannschaft mit? Ich muss mir mal gerade die Gruppe zusammen googeln. Ich hatte sie noch nicht vor Augen. Mit Brasilien, Serbien und Costa Rica darf sich die Schweiz auseinandersetzen.
Genau.
Das heißt, dem Titel steht eigentlich nur Costa Rica im Weg.
Ja, kann man so sagen. Also ich habe das schon ausgerechnet, wie das geht. Wir müssen ja im Achtelfinale dann Deutschland ausschalten.
Ja.
Dann geht's mit Polen weiter und dann können wir, glaube ich, uns revanchieren an Argentinien.
Okay.
Für 2014 und im Finale können wir dann zum zweiten Mal gegen Brasilien gewinnen. So sieht's aus.
Ich wüsste nicht, was ich da jetzt aus sportlicher Sicht einwenden sollte. Das hört sich für mich absolut schlüssig an. Im Grunde muss man die WM jetzt gar nicht mehr sehen. Es reicht, ein paar Bildchen zu kleben und
Vorbereitung ist
Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall auch noch loswerden. Wo kriegt man denn jetzt eigentlich das Tschutti-Heftli und die Bildchen?
Ja, also grundsätzlich auf tschutti.de. Das ist die Seite für Deutschland, wo man alle Infos kriegt, wo man die kriegt. Eben in Deutschland dieses Jahr wirklich ziemlich flächendeckend an
Kiosken. Wie schreibt man das, Silvan?
Tschutti, T-S-C-H-U-T-T-I. Genau. Nee, also es ist wirklich, ich glaube, so, man kann sagen, so da, wo es die 11 Freunde gibt, da kriegt man die. Viel mehr Spaß. Es gibt auf Tschutti.de auch so unsere, sag ich mal, Oldschool-Verkaufsstellen, Buchhandlungen, die schon eben seit Anfang dabei sind. Und da macht es natürlich noch mehr Spaß, weil die organisieren dann auch Tauschbörsen für die Sammler.
Ja.
Und also ein bisschen Rahmenprogramm. Also da würde ich jetzt als persönliche Empfehlung eben schauen, ob man in der Nähe jemand hat von diesen Sonderverkaufsstellen, die eben auch auf Tschutti.de aufgeführt sind. Weil das ist dann wirklich so das Tauschfeeling, das man auch machen kann, genau.
Ja, ich kann auch sehr empfehlen, die Freunde noch dort zu animieren, sich auch die Heftli zu besorgen. So habe ich es 2010 gemacht, da habe ich einfach noch vier andere ins Boot geholt und habe gesagt, ihr müsst euch das bitte auch bestellen, dann tauschen wir untereinander. Dann kann man sich auch sicher sein, dass man auch ohne Briefumschläge, es muss ich dann am Schluss, glaube ich, für die letzten 10 Sticker habe ich dann auch irgendwelche Briefumschläge durch halb Deutschland geschickt. Das war aber auch irgendwie sehr nett, weil man so wusste, derjenige freut sich jetzt über diesen ollen Schweizer, genau, den ich 13 Mal schon habe. Und ich kriege dafür endlich der eine Kroate, der mir noch fehlt.
Ja, genau. Eben, da gibt es ja auch diese App, Sticker Manager, mit der wir zusammenarbeiten, wo man dann eben das auch noch so via moderner Technik machen kann. Und Post.
Was glaubst du denn, Silvan? Tschutti Heftli im Jahr 2025. Werdet ihr Panini schon ersetzt haben? Für den guten Zweck.
Also ja, mal schauen. Ich glaube, da wird noch die große Herausforderung von Katar 2022 auf uns warten. Das wird ja dann nicht mehr ein Tschutti-Heftli, sondern ein Tschutti-Büchli oder ein Tschutti-Buch. Wie viele Teams sind da schon wieder geplant? Ich glaube
128 nicht ganz, aber dürften schon viele sein, ja.
Also eine ziemliche Menge. Mal schauen. Also ich glaube, wir machen das immer so. Wir ziehen Bilanz nach jedem Jahr oder nach jeder Ausgabe und schauen auch, haben wir noch Spaß daran? Haben wir irgendeine neue Idee noch, die wir machen wollen? Jetzt eben die U13, habe ich gesagt. Oder wir haben diesmal auch diese Matchplakate, die Grafiker gemacht haben, zu jedem Spiel gibt es ein Plakat und so. Und das sind so Sachen, die das für uns spannend machen. Und wenn das so weitergeht und dieses Jahr ist England zum ersten Mal auch als haben wir einen Shop einen Online-Shop in England, wo man das bestellen kann. Das sind so Sachen, die es dann für uns spannend machen.
Wie heißt geht
das
da auch ab? Heftli? Also ist das genau
Moment
das Gleiche?
Heißt es auch Chutti Heftli, ja. Eigentlich ja, mal schauen. In Deutschland war das immer so ein bisschen, ja, das klingt so ein bisschen schweizerisch. Das ist, glaube ich, ein gutes Verkaufsargument in Deutschland, weiß nicht.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ist das so?
Ihr habt auch die schönste URL aller Zeiten. Ich finde schade, dass man inzwischen auf chutti.de gehen soll als Deutscher, denn die eigentliche URL ist ja chuttiheft.li.
Ja, genau. Super. Genau, ja. Ja, genau, also eben, bis jetzt heißt es noch chuttiheftli auch in England. Mal schauen, wie das jetzt in England läuft überhaupt, weil England ist schon auch ein Markt, also ein Markt, ein Land auch, das ja, Illustration sehr groß schreibt.
Ja.
Das ist, glaube ich, da auch in Tageszeitungen präsenter als in der Schweiz oder auch in Deutschland, glaube ich. Und Fußball natürlich sowieso. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie die Kombination in England ankommt, so. Und ja, dann schauen wir dann, wie es weitergeht und ja, wie viel man wachsen kann, ohne eben wie, ja, Panini zu werden, sage ich jetzt mal.
Kommerzialisiert.
Ja, dass es dann halt eben diese, ich sage jetzt mal, diese Seele ein bisschen verliert, die im Moment, glaube ich, noch da ist. Aber das ist so die Gratwanderung. Mal schauen.
Ja, wichtig wird, glaube ich, halt immer sein, dass so Leute wie Peter, auch wenn nicht gerade eine Aufnahme läuft, sagen, es macht mir Spaß und es ist mir den Aufwand wert, weil ich auch dafür etwas zurückbekomme. Und wenn es Aufträge sind, ist es der bestmögliche Fall. Aber es kann ja auch einfach nur Freude an dem Projekt sein.
Ach, ja, glaube, genau.
Auch ein Ja, und das andere ist ja, sobald kleine, tolle Sachen finden Anklang, wachsen, werden größer. Aber das muss es ja nicht unsympathischer machen oder weniger liebenswert oder so. Ja. Solange man Spaß dran hat, ja.
Ja, eben, wenn ich an das Event jetzt zurückdenke am Freitag, da war echt so eine gute Stimmung, waren so viele gute Leute, die von weit her gekommen sind und alle haben zum ersten Mal ihre eigenen Sticker angeguckt und haben gegenseitig so gezeigt, ah, schau mal, welche hast du gemacht und so, und die einen konnten kein Wort Englisch oder Deutsch und die anderen kein Wort Russisch, aber trotzdem ging das irgendwie alles. Ja, das ist dann auch so der Moment, wo ich denke, ja, das lohnt sich alles absolut, dieser ganze Aufwand, wenn ich so einen Abend erlebe und ja, das ist einfach wirklich viel, viel Herzblut und Freude dabei. Und solange das so ist, machen wir das weiter.
Was sind das für ein Gefühl, Peter, wenn man die eigenen Kunstwerke als Sticker in den Händen hat?
Ja, super. Das ist halt schade, ist bei uns entfällt halt das Sammeln. Weil wir bekommen natürlich als, was auch mega toll ist, wir bekommen natürlich eine ganze Box und dann geht's nur noch ans Einkleben. Aber es ist mega toll, ja. Und ich hab jeweils ein paar in meiner Brieftasche, in meinem Portemonnaie und kann ich ihn so mal ein bisschen verteilen. Nee, ist super, ja.
Schmeiß keine Fuffis in den Club, sondern deine Sticker.
Stickers im Club, genau. Aber du kannst sie natürlich nicht irgendwo in den öffentlichen Raum kleben, weil ja noch dein Name drauf ist, aber sie sind halt wirklich sehr klein, aber trotzdem, das Auge ist ja eine sehr effiziente Zoom-Maschine, kann man da halt unglaublich nah ran und erkennt das eigentlich sehr gut und ist toll.
Man kann sie auch super noch zweitverwerten. Also ich habe mir immer meine Doppelten aufgehoben und bei mir sind zum Beispiel alle Leitsordner mit irgendwelchen Dokumenten, hat jeder ein Bildli bekommen und das hat immer einen Sinn. Also zum Beispiel der Rechnungsordner, da ist ein ganz böse, grimmig, dreinblickender Türke drauf. Der wurde in so einem recht aggressiven Illustrationsstil gemacht.
Das die Roten, irgendwie recht die so
genau
rot sind.
Genau.
Ja,
kriegt man immer gleich die richtige Stimmung, wenn man zu diesem Rechnungsordner greifen muss. Das fand ich irgendwie...
Nee, und die sammeln sich dann natürlich auch in den Schubladen und genau, die hat man dann doch in 20 Jahren kommen die wieder hervor und ja.
Ein wirklich, wirklich schönes Projekt. Ich wünsche euch, dass das noch ganz viel Erfolg hat und dass es dir, Peter, ganz, ganz viele Aufträge bringt und du, Silvan, immer noch genügend Energie hast, das alles so durchzuziehen. Ist eine wirklich schöne Sache und ich würde mir wünschen, dass viele Hörerinnen und Hörer vielleicht dieses Jahr auf das große Konkurrenzprodukt verzichten und sich das kleine Independent-Projekt holen und dann sagen können, ich kannte es schon, bevor es cool wurde, weil das wird nämlich unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Folge wahrscheinlich geschehen.
Ja, super, ja.
Ja, ich kann dir noch Bilder schicken, das können wir noch, hast du was zum Zeigen oder was dass die Leute anschauen können, ja.
Sehr gerne. Wenn du mir noch was schickst, dann packe ich das gerne auf die Seite und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da mal drauf gucken und dann eben chuti.de besuchen oder chutiheft.li, allein nur, weil die URL so schön ist, und dann könnt ihr euch da einen Eindruck verschaffen. Und wie gesagt, es kostet viel, viel weniger, es ist nicht gewinnorientiert, man spendet noch etwas für den guten Zweck. Ich denke, das ist eine Menge an guten Gründen, warum man sich damit mal auseinandersetzen kann. Ich danke euch zwei. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas auf dem Herzen
danke
habt.
Danke vielmals. Ich habe so viel geredet. Also gut, es gibt auf wir haben auch eine Facebook-Seite und da drauf ist im Moment ein Video. Also wir haben ein tolles Video gemacht, das mit den Schweizer Spielern zu tun hat, und das größte Chuti-Bildli der Welt rausgekommen. Das lohnt sich sicher noch, das anzuschauen.
Oh ja,
genau. Absolut. Chuti-Heftli auf Facebook, genau.
Das kann man sich angucken, kann ich auch nur sehr empfehlen. Dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank.
Danke auch.
Und ja, alles Gute
euch beiden. Danke auch, hat sehr Spaß gemacht.
Das freut mich. Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich dieses 18. Tribünengespräch angehört habt, das so ein bisschen den Auftakt bildet zu den WM-Sendungen im Rasenfunk. Es wird täglich einen Kurzpass geben, es wird zu allen deutschen Spielen eine Schlusskonferenz geben und weitere Tribünengespräche wie dieses hier. Das heißt, zur WM werdet ihr die volle Rasenfunk-Dröhnung bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und warum kann ich das tun? Weil ihr uns unterstützt. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Rasenfunk-Sendung. Ich freue mich auf euch. Ciao!
Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.